Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schnelltests, wenn es sie denn gibt, laufen von Schule zu Schule ganz unterschiedlich ab. Wir geben einen kleinen Überblick und schauen dabei auch an einer Berliner Schule vorbei. Eine aktuelle Bildungsstudie zeigt, der Übergang von Schule in das Berufsleben war für viele Jugendliche noch nie einfach. Für einige könnte es in Zukunft noch enger werden. Warum, darüber reden wir mit dem Bildungsforscher Dieter Domen. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Die Corona-Infektionen steigen und haben inzwischen sogar bundesweit den kritischen Inzidenzwert von 100 überschritten. Laut des bisherigen Stufenplans soll ja dann die Notbremse gezogen werden. Genaueres, wie es damit dann weitergeht, erfahren wir im Laufe des Tages nach der Konferenz von Bund und Ländern. Für die Schulen, die vorsichtig geöffnet hatten, kann das womöglich wieder Schließungen bedeuten. In Sachsen ist dies in etwa der Hälfte der Landkreise bereits der Fall. Dabei hat das Testen von Schüler und Lehrerschaft gerade erst begonnen. Wie es beispielsweise in Berlin läuft, hat sich Claudia von Laak mal vor Ort angeschaut.
Ich schütze dich, du schützt mich, steht auf den Plakaten, die in der Turnhalle des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Berlin-Neukölln hängen. Dazu zwei handgeschriebene Anleitungen für den Corona-Selbsttest. In 11 Schritten zum Ergebnis. Den ganzen Tag über zeigen Medizinstudentinnen den Neuköllner Abiturienten, worauf sie achten müssen.
Weil das, was wir jetzt am Tupfer haben, soll sich schön in der Flüssigkeit lösen. Ein bisschen an der Wand streichen auch, genau. Und dann soll das eine Minute stehen, dass es eben wirklich sich darin löst.
Das Teströhrchen vorbereiten, dazu 10 Tropfen Pufferlösung einfüllen, dann das Wattestäbchen 2-4 cm in beide Nasenlöcher einführen. Der Abstrich kommt anschließend in das Teströhrchen, einige Tropfen dieser Lösung danach in die Testkassette geben. 15 Minuten warten. Fertig. Ein roter Strich negativ, 2 rote Striche positiv.
Mein Kollegium und wir als Schulleitung, wir finden es großartig, dass es diese Tests gibt. Es ist eine Chance, endlich wieder Schule machen zu können, aber es muss funktionieren. Wir sind der Meinung, dass es nicht nur reicht, die einfach hinzugeben, sondern man muss was machen mit den Kindern und Jugendlichen zusammen.
Sagt Schulleiter Tillmann Kötter-Heinrich Wedekind. Deshalb erhalten alle, die gerade Präsenzunterricht haben, eine Schulung.
Wir nehmen uns die Kapazitäten an der Stelle. Es ist klar, dass auch inhaltlicher Unterricht heute Morgen, als wir mit denen, die wirklich neu reingekommen sind, angefangen haben. Wir haben hier etliche Teststrecken schon durchgemacht. War klar, dass Kurse dafür ausfallen, aber das ist es uns wert an dieser Stelle. Die Kolleginnen und Kollegen, es strahlt auch Sicherheit aus. Sie sehen, dass die Schüler bereit sind, das zu tun. Es ist ein Wirkfaktor für die gesamte Schulgemeinschaft.
Anders als in anderen Bundesländern sollen die Berliner Schülerinnen und Schüler die kostenfreien Corona-Tests zu Hause durchführen, 2-mal in der Woche. Bremen und Nordrhein-Westfalen dagegen testen in der Schule. Die Lehrer überprüfen dann das Ergebnis. Sachsen wiederum hat strenge Regeln vereinbart. Für die Schulen gilt ein Betretungsverbot, sollte der Selbsttest positiv ausfallen. Allerdings läuft es in den meisten Bundesländern holprig an. Die Tests sind noch nicht überall angekommen. In vielen sächsischen Landkreisen sind aufgrund der hohen Inzidenzen die Schulen bereits wieder geschlossen, die Tests also erstmal überflüssig. Für den Schulleiter des Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasiums ist das Testen von Personal und Schülerschaft eine Möglichkeit, seine Schule offen zu halten, trotz hoher Corona-Fallzahlen.
Und es ist für diesen Standort sozial zentral wichtig, dass Schule stattfindet. Jede Minute hier fördert Bildungsaufstiege, gerade hier in Neukölln.
Dass das Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln an diesem Nachmittag in puncto Tests so gut vorbereitet ist, könnte auch ein bisschen am Besuch aus der Bundesregierung liegen. Die frühere SPD-Bezirksbürgermeisterin, derzeitige Bundesfamilienministerin und Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Berlin, Franziska Giffey, will sich vor Ort einen Eindruck verschaffen. 3 Abiturientinnen erklären ihr, wie der Test funktioniert.
Und dann nehmen wir unser Abstrichtupfer, rühren das einmal in beiden Nasenlöchern ein bisschen rum, ungefähr 5-mal.
Nur dieses kleine Stück kommt in die Nase, also wie so in der Nase popeln.
Ja, wir sagen ja Popeltest, ja, genau. Ne? Und das kann jeder.
Genau. Wir 3 haben es gestern schon gemacht, auch alleine. Also es hat gar nicht schwer. Man kann's, also jeder kann es selbst schaffen.
Also ich glaube, bei jedem Test ist man ein bisschen nervös. Das ist, glaube ich, einfach so. Aber es ist ja keine große Sache am Ende.
Für Franziska Giffey ist das Testen eine Brücke zum Impfen. Die SPD-Politikerin plädiert dafür, die Schule offen zu halten, wenn von allen Beteiligten negative Testergebnisse vorliegen, auch wenn die Inzidenzwerte hoch sind.
Die einzige Chance, dass eben dann vielleicht nicht geschlossen werden muss, ist, wenn ein wirklich breit in die Fläche gehendes Testregime umgesetzt wird. Ansonsten haben wir ja im Ministerpräsidentenbeschluss die Notbremse. Die ist ganz klar definiert worden. Und die erhöhten Inzidenzen, die müssen dann dazu führen, dass reagiert wird. Es sei denn, man hat eine andere Strategie. Und die andere Strategie muss mit Sicherheitsmaßnahmen verbunden sein. Entweder es sind alle geimpft und solange das nicht geht, müssen eben die Tests ausgeweitet werden.
Doch mit dem Testen ist es ein bisschen wie mit dem Impfen. Noch geht es langsamer voran als gewünscht. Das Brandenburger Bildungsministerium teilte mit, wegen Lieferengpässen könnten nicht alle Schülerinnen und Schüler bereits in dieser Woche die zugesagten Selbsttests erhalten.
Wir haben es eben im Beitrag aus Berlin gehört, die Schnelltests sind hoch willkommen, aber sie durchzuführen kostet eben auch Zeit. Zeit, die dann wieder im Unterricht beispielsweise fehlt. Wie komfortabel wäre es da, wenn Schulen so wie in den USA und Großbritannien üblich eine School Nurse hätten? In Brandenburg und Hessen ist das an einigen ausgewählten Schulen der Fall. Dabei handelt es sich um ein Modellprojekt, das erst einmal bis zum Ende des Jahres laufen soll. Und dabei kommen vor allem Krankenpflegekräfte zum Einsatz, die sich speziell für ihre Arbeit an Schulen fortgebildet haben. In Brandenburg sind derzeit 18 dieser sogenannten Schulgesundheitsfachkräfte an 27 Modellschulen tätig und eine von ihnen ist Annegret Altmann. Sie betreut 700 Schülerinnen und Schüler an 2 Schulen in Frankfurt-Oder. Und ich wollte zunächst von ihr wissen, was dabei gerade die größte Herausforderung ist.
Kontinuierlich für die Schülerinnen und Schüler da zu sein, da es natürlich schwierig ist, wenn man an 2 Schulen ist oder sich da so teilen muss, dass man da so ein Band zwischen den Schülern aufbaut, was natürlich für die Schülerinnen und Schüler wichtig ist. Aber sie wissen eben auch, ich habe ja da meinen Raum und bin da ausgestattet, dass die Schüler wissen dann auch, wann ich da bin. Und deshalb geht das schon relativ gut. Aber in Zeiten von Corona ist das natürlich etwas schwieriger, weil die Aufgaben einfach zugenommen haben im letzten Jahr. Und deshalb ist es halt so ein bisschen herausfordernd zeitweise.
Genau, jetzt haben Sie Corona schon als Stichwort genannt. Wie können Sie als Schulgesundheitsfachkraft bei der derzeitigen Situation die Schulen auch unterstützen?
Mein Hauptschwerpunkt liegt derzeit in der Umsetzung der Hygienekonzepte, die ich erstelle auf Grundlage der Verordnung des Landes Brandenburg bei der Beschaffung der Schutzausrüstung für die Lehrkräfte, Masken, die Plexiglasscheiben für die Lehrerpulte, das Einrichten der Unterrichtsräume, dass der Abstand gewahrt ist, die Laufrichtung in den Schulen, dass die Schüler auch in den Gängen und in den Fluren die Abstände halten, die Kommunikation zum Gesundheitsamt, die in Zeiten von Corona ja ziemlich wichtig ist und auch da ein regelmäßiger Austausch stattfindet, gerade auch wenn ein Ausbruchsgeschehen da ist, dass ich da sozusagen der Vermittler zwischen Gesundheitsamt und Schule bin und dann dementsprechend dann auch zwischen den Eltern und den Schülerinnen und Schülern. Das ist so derzeit meine Unterstützung an der Schule.
Und was sagen Ihnen da so die Lehrkräfte? Fühlen Sie sich jetzt merklich entlastet dadurch, dass Sie da sind?
Im Einzelnen weiß ich das gar nicht so genau, aber ich glaube einfach im Gesamtpaket ist es halt einfach eine Entlastung, weil halt einfach so ein Stück Sicherheit da ist für die Lehrkräfte, dass die da jemand haben, der vom Fach kommt und der da Ahnung hat und den sie halt irgendwie auch löchern können mit Fragen. Denn es besteht ja irgendwie auf allen Seiten da immer mal wieder so ein bisschen Unsicherheit, auch im Umgang mit vielen Kleinigkeiten, ne? Zum Anfang mit den Masken, wie man die richtig aufsetzt, Handyhygiene und sowas alles. Genau, da habe ich eben auch unterstützt und auch Schulung für die Schülerinnen und Schüler gemacht. Und genau, das war eben jetzt so in der Anfangszeit. Das hat sich ja jetzt natürlich so ein bisschen gelegt. Jetzt begleitet uns ja Corona schon ein gutes Jahr. Jetzt ist der Hauptschwerpunkt halt einfach das Hygienekonzept umsetzen.
Womit kommen denn die Kinder zu Ihnen?
Also die Kinder kommen mit körperlichen Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Unwohlsein, Unfälle im Sportunterricht, auf dem Schulhof, wenn es Konflikte zwischen Schülern gibt oder zwischen Lehrkräften und Schülern, dass die Schüler sich nicht verstanden fühlen, dass man da so ein bisschen vermittelt und die Wogen glättet. Ja, Mobbing, solche Geschichten sind so der Hauptschwerpunkt der Arbeit.
Frau Altmann, warum sollten auch an anderen Schulen außerhalb dieses Modellversuches Schulgesundheitsfachkräfte tätig sein?
Meine persönliche Meinung ist, dass es natürlich eine Bereicherung ist, in der Schule eine Schulgesundheitsfachkraft zu haben, da einfach mal noch ein anderer Fokus in den Schulalltag gelegt wird und auch Präventionsarbeit und auch das Schulklima nochmal aus einer anderen Sicht bewertet und auch positiv beeinflusst werden kann. Und ich kriege oft die Rückmeldung, dass es total super ist, dass es uns Schulgesundheitsfachkräften an Schulen gibt und wir dadurch halt einfach wirklich eine Bereicherung sind und auch Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte positiv beeinflussen können durch unsere Arbeit.
Sagt Annegret Altmann. Sie ist eine von 18 Schulgesundheitsfachkräften, die im Rahmen eines Modellversuchs an Brandenburger Schulen zum Einsatz kommen. Lückenzeugnis. Bei diesem Begriff könnte man vielleicht an Fehlzeiten von Schülerinnen und Schülern denken. Tatsächlich sind damit aber die Fächer gemeint, die im Schuljahr gar nicht angeboten werden konnten. Und klar, für Fächer, die nicht unterrichtet wurden, gibt es auch keine Noten. Hintergrund für diese Lücken ist der Lehrermangel. In Sachsen-Anhalt ist das ein Dauerthema und inzwischen auch ein Wahlkampfthema, denn Anfang Juni wird dort ein neuer Landtag gewählt. Die Linken sind in Magdeburg in der Opposition und wollten von der Landesregierung wissen, wie sich der Lehrermangel konkret auf die Zeugnisse auswirkt. Auf ihre Anfrage bekamen sie zunächst erstmal eine Abfuhr. Zu groß der Aufwand war die Begründung und schließlich klagte die Linke und hat vor dem Landesverfassungsgericht Recht bekommen. Nun sind die Zahlen da und Landeskorrespondent Niklas Ottersbach stellt sie uns vor.
Ethik und Musik. Das sind die Fächer, die am häufigsten ausgefallen sind in Sachsen-Anhalt. Und zwar im Schuljahr vor der Pandemie. Bei rund 7000 Schülern stand auf dem Zeugnis in mindestens einem Fach keine Schulnote. Dafür der Verweis nicht erteilt, weil in diesen Fächern so wenig unterrichtet wurde. Das betrifft alle Schulformen, aber vor allem die Sekundarschulen. Rund 6% aller Sekundarschüler haben im Sommer 2019 ein Lückenzeugnis mit nach Hause genommen. Das beunruhigt Eva Gerd, Chefin der Lehrergewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt.
Das ist für uns erschreckend, weil in den Sekundarschulen wurden ja tatsächlich auch die Unterrichtsstunden gekürzt und die schülerbezogenen Stundenzuweisungen wurden geändert, sodass da viel weniger Unterricht von vornherein schon ankommt. Und dann fällt dieser Unterricht noch aus. Das ist nicht zu akzeptieren. Hier müssen tatsächlich alle Schulformen entsprechend bearbeitet haben. Das ist eine Frage von Bildungsgerechtigkeit.
Bis auf die Kernfächer Deutsch, Mathe, Englisch waren praktisch alle Fächer betroffen. Eva Gerd geht davon aus, dass sich das Problem mit dem Unterrichtsausfall noch vergrößert hat. Dass ein Fach wie Ethik so wenig unterrichtet wird, sei gerade in einer Pandemie problematisch, sagt die GEW-Chefin in Sachsen-Anhalt. Denn wann, wenn nicht jetzt, gäbe es so viele aktuelle ethische Debatten?
Und gerade der wertebildende Unterricht ist, glaube ich, auch in diesen Zeiten jetzt einfach wichtig für unsere Kinder. Einfach weil man Zeit hat, auch über bestimmte Sachen mal ein bisschen genauer zu reden, bestimmte Ängste auch aufzufangen. Und insofern ist Ethik aus meiner Sicht ein Fach, was gerade jetzt besonders wichtig ist.
Die Zahlen zum Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt, sie geben Einblicke in die Zeit vor Corona. Tatsächlich hat Thomas Lippmann schon vor über einem Jahr danach gefragt. Der bildungspolitische Sprecher der Linken im Magdeburger Landtag bekam auf seine Kleine Anfrage aber zunächst keine Antwort. Das Bildungsministerium weigerte sich, die Zahlen zu erheben. Also hat Thomas Lippmann gegen die Landesregierung geklagt und vor dem Landesverfassungsgericht Recht bekommen.
Das sind Beschädigungen auch demokratischer Rechte. Das muss sich ein Regierungsmitglied und das muss sich auch ein Bildungsminister also in Zukunft mehr als nur zwei- oder dreimal überlegen, ob er das darauf nochmal ankommen lässt. Also diese Fragen werden weiter gestellt werden. Nicht im Moment jetzt, weil in der Pandemie macht das jetzt tatsächlich keinen Sinn. Das überlagert diese Probleme viel zu stark.
Die Pandemie musste dann als Begründung herhalten, warum das Bildungsministerium die Zahlen nicht rausrückt. Die fehlenden Zeugnisnoten hätten die Schulen per Hand raussuchen müssen. Zu viel Arbeit in Corona-Zeiten, argumentierte Marco Tullner von der CDU, der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt.
Aber wir wollten ja nichts verheimlichen. Wie gesagt, nochmal, dass wir Lehrermangel haben in Sachsen-Anhalt, habe ich nie bestritten. Das wissen wir alle. Und jetzt den 79. Indikator, um das nochmal nachzuweisen, hätte es nicht bedurft.
Immerhin, Anfragen zum Lehrermangel sollen in Zukunft leichter zu beantworten sein. An Sachsen-Anhalts Schulen wird in den nächsten Jahren eine Management-Software installiert, um Zahlen zum Unterrichtsausfall an einzelnen Schulen nicht mehr händisch zu ermitteln.
Und dann haben wir die Situation, dass wir dann sozusagen sehr transparent und sehr einfach auch dokumentieren können, wie ist die Lage in unseren Schulen. Dann ist es wirklich ein Knopfdruck.
Verspricht der Bildungsminister. Doch bis die Software flächendeckend eingesetzt wird, vergehen noch mindestens 2 Jahre. Dazwischen kommt erst noch eine Landtagswahl Anfang Juni. Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt ist das Erbe jahrelanger schwarz-roter Sparpolitik Anfang der 2010er Jahre. Für die Opposition eigentlich das Wahlkampfthema. Linken Politiker Lippmann hat allerdings die Befürchtung, dass jetzt der Unterrichtsausfall, der schon vor Corona existierte, vom aktuellen Pandemiegeschehen überlagert werden könnte.
Die Gefahr besteht, weil wenn gar nichts stattfindet, dann merkt man natürlich nicht, dass wenn was stattfinden würde, auch viel zu wenig stattfinden würde. Das ist schon so.
Andererseits sei der Lehrkräftemangel in Sachsen-Anhalt so tiefgreifend, dass er auch in einem Pandemiewahlkampf eine Rolle spielen werde. Insofern wird Thomas Lippmann von der Linken weiterbohren zum Thema Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt.
Keine Frage, die aktuelle Schülergeneration ist von der Pandemie gebeutelt. Welche Spuren die veränderte Lern- und Lebenssituation bei ihnen hinterlässt, darüber gibt es viele Mutmaßungen. Und einige verteilen vielleicht etwas vorschnell den Stempel Generation Corona, was erst einmal pauschal nach Bildungsverlierern klingt. Eine Studie vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, kurz FIPS, hat mal genauer hingeschaut, wer da eigentlich auf Dauer verliert und warum. Dazu bin ich jetzt verbunden mit Dieter Domen, Direktor des FIPS. Herr Domen, welche Auswirkungen hat diese Situation für junge Menschen, die jetzt an der Schwelle zwischen Schule und beruflicher bzw. akademischer Ausbildung stehen?
Also wir müssen ziemlich genau gucken, welche Jugendlichen wir gerade meinen. Meinen wir Abiturienten, sehe ich für die überhaupt kein Problem, weil sie haben als quasi Rückfalloption immer die Hochschule, die von den Kapazitäten her völlig ausreichend ausgestattet sind, um mehr Jugendliche aufzunehmen. Auch mit dem Übergang in Ausbildung tun sich Jugendliche mit Abitur in den letzten Jahren zunehmend leichter. Sie gehen zu immer größeren Anteilen in eine duale Ausbildung über und verbauen letztlich möglicherweise Jugendlichen mit, die kein Abitur haben, die Zugangschancen. Wenn wir über die Generation Corona in Anführungszeichen reden, ich bin immer etwas vorsichtig, weil mir sehr viel Panikmache damit verbunden ist, dann trifft es einen Teil der Jugendlichen, die im letzten Jahr oder vorletzten Jahr noch einen Ausbildungsplatz bekommen hätten, ihn in diesem Jahr aber möglicherweise nicht mehr bekommen werden.
Können wir die Gruppe der Jugendlichen noch ein bisschen genauer differenzieren?
Ja, es ist einerseits sind es die berühmten Jugendlichen aus der unteren Schicht, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon sehr schlechte Chancen haben, unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Nehmen wir die in Anführungszeichen einheimisch Deutschen oder die Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte, dann sind sie sogar noch etwas schlechter dran als diejenigen mit Migrationsgeschichte. Was aber auffallend ist, ist, dass gerade unter den Jugendlichen mit Migrationsgeschichte die Übergangschancen tatsächlich auch dann schlecht sind, wenn sie aus der höheren Schicht kommen und damit eigentlich bildungsnah sind.
Und welche Perspektiven haben diese Jugendlichen danach? Also viele werden dann wahrscheinlich in diesen sogenannten Übergangssystemen landen, oder?
Ja, viele. Also wir sehen, dass zusammengefasst mehr als ein ganzer Jahrgang von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss, 2/3 der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss und sogar 1/3 der Jugendlichen mit Realschulabschluss im sogenannten Übergangssystem landen. Schlüsseln wir die Realschulabsolventen etwas genauer auf, dann sehen wir, dass die tatsächlich aber in den Berufsfachschulen die Möglichkeit haben, entweder einen Berufsabschluss zu erwerben oder aber tatsächlich das Abitur.
Und wie gut oder schlecht haben diese Übergangssysteme, in denen ja dann immer mehr Jugendliche münden werden, bislang funktioniert?
Eher schlecht als recht. Natürlich gelingt es einigen Jugendlichen da, den Hauptschulabschluss nachzuholen oder vielleicht auch den Realschulabschluss nachzuholen. Aber im Großen und Ganzen handelt es dabei sich um ein Warteschleifensystem, in das viele Jugendliche offenkundig immer wieder einmünden. Das Ziel ist zwar einerseits gut gedacht, sie aus der Arbeitslosigkeit fernzuhalten, andererseits, wenn sie keine Chancen haben, sich zu qualifizieren und damit ihre Lebenschancen tatsächlich zu verbessern, ist es einfach eigentlich verschwendete Lebenszeit. Es wäre sinnvoller, dafür zu sorgen, dass entweder das Übergangssystem in stärkerem Umfang auch qualifiziert oder andere Chancen der Berufsbildung aufgebaut werden. Sprich, wir brauchen, glaube ich, ein viel stärker auch schulisch ausgerichtetes Ausbildungssystem, nicht nur um Pflegekräfte oder Erzieherinnen zu qualifizieren, sondern auch in vielen anderen Ausbildungsbereichen. Vielleicht ist an dieser Stelle sogar das Berliner System mit den Oberstufenzentren ein ganz gutes Vorbild.
Also welche Vorschläge von denen, die Sie jetzt gemacht haben, lassen sich denn kurzfristig umsetzen?
Also wir müssen einerseits kurzfristig handeln und ich glaube schon, dass es möglich ist, Kapazitäten im Bereich der schulischen Qualifizierung zu schaffen. Wir haben die Kapazitäten im Übergangssystem, wenn man es dort sozusagen ausbaut und dafür Sorge trägt, dass man Qualifikationen erwerben kann und eines auch nur Teilqualifikationen, sprich Zwischenschritte zu einer vollwertigen Ausbildung, dann wäre das ein riesiger Schritt. Wir haben im Moment unter den 20- bis 29-Jährigen 1,3 Millionen ohne Berufsabschluss. Das ist für ein Land wie Deutschland in meinen Augen eine erschreckend große Zahl und das müssen wir verringern. Das heißt, wir müssten einerseits dafür Sorge tragen, dass es Qualifizierungschancen für alle Jugendlichen gibt, die die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Wir müssen aber auch an die allgemeinbildenden Schulen ran. Und damit meine ich nicht nur die Frage der technischen digitalen Ausstattung und die digitalen Kompetenzen, sondern ich glaube, wir müssen das Schulsystem grundlegend dahingehend verändern, dass wir auf Kompetenzen ausgerichtet sind, auch wenn ich weiß, dass viele das Wort nicht hören mögen. Aber wir müssen verhindern, dass große Teile der Jugendlichen zwar formal vielleicht sogar einen Schulabschluss haben, aber trotzdem kaum rechnen, schreiben und lesen können. Und das bedeutet, wir müssen auch eine Veränderung im berühmten Mindset hinkriegen. Das heißt, wir müssen tatsächlich sicherstellen, dass wir die Potenziale der Jugendlichen heben und nicht ihnen permanent sagen, nee, das kannst du nicht, dafür bist du zu dumm und hier, das kannst du auch nicht. Um es ein bisschen zuzuspitzen, wir haben möglicherweise Jugendliche in den Hauptschulen oder in den Schulen mit mehreren Bildungsgängen, die mehrere Sprachen sprechen, aber wenn sie Deutsch nicht können, kriegen sie schlechte Schulnoten. Und das halte ich für einen Zustand, der für die Jugendlichen, aber auch für den Übergang in Ausbildung und Qualifikation oder den Arbeitsmarkt nicht akzeptabel ist.
Soweit Dieter Domen, Direktor vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, der die Bildungssituation von Jugendlichen im Übergang zwischen Schule und Ausbildung untersucht hat. Und das Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. South by Southwest. Wie das Medienfestival in Austin in diesem Jahr auch online funktioniert hat, ist gleich ein Thema bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.